Der BVB geht in die Woche der Wahrheit. Es ist Crunch-Time angesagt. Das Timing ist perfekt, zumindest für ihn hier. Jadon Sancho ist back. Und auch schon wieder der Alte? Ganz anders dagegen ist die Situation bei Marco Reus. Der volle Fokus liegt jetzt aber erstmal auf dem Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen PSV Eindhoven. Wir haben mit Peter Bosch, dem PSV-Trainer, gesprochen. Und dann ist da ja auch noch die DFB-Kader-Nominierung. Wer darf sich Hoffnungen machen, den Adler auf der Brust zu tragen? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und die Woche fängt gut an für die BVB-Fans, davon gehe ich mal aus, nach diesem 2:1-Sieg beim SV Werder Bremen, der ja dann zum Schluss in Unterzahl eingefahren werden musste, etwas mehr als nur am Schluss in Unterzahl eingefahren werden musste. Gegen Ende der ersten Halbzeit gab es ja dann die rote Karte gegen Marcel Sabitzer. Aber wir wollen so ein bisschen mal mit einer kleinen Sache einsteigen, die uns, Manni Sedelbauer, hallo erstmal, Manni, und mich richtig erfreut, denn wir sind natürlich immer so ein bisschen hinterher zu gucken, wie wird denn die Dortmund-Woche, wie wird denn der Podcast so angenommen, den wir machen. Ihr wisst es ja sicherlich alle, es hat erstmal einen personellen Wechsel gegeben und dann hatten wir aufgrund der Tatsache, dass Patrick Berger ausgeschieden ist, dann auch eine etwas längere Pause auch während des laufenden Spielbetriebs einlegen müssen. Und naja, wir hatten schon so ein bisschen Befürchtungen, da gehen uns vielleicht ein paar Hörer verloren. Und was uns wirklich sehr, sehr freut, wir sind, und darauf sind wir auch ein klein bisschen stolz, wir sind gut unterwegs, wir haben gute Zahlen, die Dortmund-Woche scheint relativ gut anzukommen. Und was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir ja einen Zuwachs auch zu verzeichnen haben, nämlich gerade bei jüngeren Zuhörern und bei weiblichen Zuhörern. Und da frage ich mich natürlich, woran liegt das denn? Finde ich wunderschön. Und ich habe überlegt, irgendwo Müller, red dir da nichts ein, habe ich mir dann gesagt, also an mir kann es nicht liegen. Das muss der Manni-Sedelbauer-Effekt sein. Manni, schön. Ach, dass Olli, du uns neue Zielgruppen eröffnest.
Ja, ja.
Junge Zielgruppen, weibliche Zielgruppen.
Gut, dass wir das jetzt nicht mit der Kamera aufnehmen, sonst würdest du jetzt sehen, wie ich ein klein wenig rot werde. Nein, aber da hast du schon einen großen Anteil natürlich auch daran, Olli. Und wenn man darauf guckt, Folge 96, dann kann man, glaube ich, nur ein fettes Dank an euch da draußen richten. Vielen Dank, dass ihr uns so treu bleibt. Ich bin ja erst seit kurzem sozusagen dazugestoßen, aber mir macht das wahnsinnig Spaß, auch mit euch in Interaktion da zu treten. Und Olli, du darfst dir doppelt und dreifach auf die Schulter klopfen, dass du ja sozusagen Kind der ersten Stunde warst. Und ja, ich hoffe, dass es so
ein
weitergeht.
Mann der ersten Stunde, ja.
Und dass wir euch weiterhin gut informieren, unterhalten und alles, was dazugehört.
Ja, erinnert mich, ich denke ja manchmal so in fußballhistorischen Kategorien, mag dem einen oder anderen schon aufgefallen sein, erinnert mich so ein bisschen an einen Ausspruch des früheren BVB-Managers Michael Mayer, mal in einer krisenhaften Situation einen besonders gewagten Transfer gemacht zu haben, als er Marcio Amoroso geholte aus Italien vom AC Parma für unfassbar viel Geld und die Leute eher skeptisch waren, was den Transfer anging und er dann einfach nur zu uns Journalisten gesagt hat, also wenn uns kein anderer dafür auf die Schulter klopft, dann machen wir das selbst. Also tun wir das jetzt auch, Manni und ich. Und sprechen wir jetzt mal über den aktuellen BVB. Das war am vergangenen Wochenende ja schon eine gewisse Drucksituation, in der sich die Mannschaft von Edin Terzic befanden hat. Also am Freitagabend legt der VfB Stuttgart vor mit einem 2:0 Heimsieg über Union Berlin. Am Samstagnachmittag erledigt dann auch RB Leipzig Leipzig seine Hausaufgaben 2:0 über Darmstadt 98 und Borussia Dortmund musste bei Werder Bremen antreten und ja, es wird jetzt und das wird auch noch eine Weile andauern, natürlich so eine Art Rechenschieber-Finale, was diese Kämpfe um die Champions League Plätze angeht, umso wichtiger, dass der BVB geliefert hat, 2:1 beim SV Werder und ja, es war ein Spiel, in dem Borussia Dortmund nicht nur ergebnistechnisch geliefert hat, hinten raus dann auch in Unterzahl, wie gesagt, unter schwierigen Bedingungen, sondern indem Borussia Dortmund auch, ich finde, überzeugt hat. Man muss das immer so ein bisschen einordnen in das, was der BVB insgesamt in dieser Saison abliefert. Also wir sind uns alle einig, das wird sicherlich nicht die Spielzeit, die als die allerbeste von Borussia Dortmund in die Vereinshistorie eingehen wird. Aber unter den Umständen, wie der BVB performt hat, unter den Umständen, welche Schwierigkeiten es gegeben hat und teilweise immer noch gibt, was soll man drunter schreiben? War in Ordnung, ne? Könnte man
tun. Ja, kann man, glaube ich, auf jeden Fall einfach einen Haken dahinter machen. Ein dickes Häkchen sogar. Darunter würde ich dann noch schreiben, Traumtore, die es ja auf jeden Fall auch gab. Und ja, allen Widrigkeiten getrotzt. Ich glaube, gerade diese rote Karte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ist natürlich auch normalerweise ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um über oder 50 Minuten in Unterzahl dann in Bremen auch noch zu performen. Also ich glaube, das ist schon eine ganz schwierige Aufgabe, die da auf den BVB gewartet hat. Ja, und sie haben es sehr souverän, würde ich sogar auch sagen, gelöst. Also klar, wäre dann stärker in der Partie, Dortmund dann nicht mehr ganz so dominant wie vielleicht noch im ersten Durchgang. Aber ja, dennoch am Ende 3 Punkte eingefahren, 3 wichtige Punkte. Gerade wenn man auf das Programm guckt, oder das da auf dem BVB wartet. Und ich würde sagen, der Start in, wie man so schön sagt, in diese Wochen der Wahrheit, in die Crunch-Time, der ist auf jeden Fall gelungen. Was gefällt dir eigentlich am besten, Olli? Wochen der Wahrheit?
Wochen der Wahrheit, ja, das ist ein bisschen abgegriffen. Also um ehrlich zu sein, jetzt hast du mich ein bisschen kalt erwischt. Ich habe mir jetzt noch gar nicht so Gedanken über so ein Schlagwort gemacht, was das am besten beschreiben könnte, was auf Borussia Dortmund zukommt. Fakt ist, wenn man sich anschaut, gegen wen der BVB bislang in diesem Kalenderjahr 2024 gespielt hat, dann muss man sagen, die Gegner werden stärker. Es geht jetzt zunehmend gegen direkte Konkurrenten um die internationalen Plätze und dadurch wird die Messlatte für das, was die Mannschaft von Edin Terzic abliefern muss, natürlich auch deutlich höher. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, könnte dieses Werder-Spiel schon ein Schritt in die richtige Richtung sein. Nehmen wir mal die erste Halbzeit, die ja noch weitgehend 11-11 gespielt wurde in Bremen. Da hat der BVB sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt, also bis an die 70%. Man war die eindeutig dominante, tonangebende Mannschaft. Man kann einwenden, ja, aber es sind dann vielleicht nicht so viele Torchancen dabei herumgekommen, wie man das dann auch erwarten müsste und wie es in früheren Zeiten mal vom BVB auch war. Aber andererseits, man hat auch relativ wenig anbrennen lassen. Ich fand schon, dass man gesehen hat, dass der Spielaufbau, das ist ja unser Dauerthema sozusagen und meistens in einem negativen Kontext in den vergangenen Wochen gewesen. Der Spielaufbau, der war ordentlich. Klar, man hat vielleicht möglicherweise es so ein bisschen an Zielstrebigkeit vermissen lassen. Es gab nicht so viel Torchancen für Borussia Dortmund. Trotzdem fand ich die Art und Weise, du hast ja eben schon Stichwort Traumtore gegeben, Manni, die Art und Weise, auch wie diese beiden Treffer herausgespielt worden sind, die war sehr, sehr ordentlich. Mir ist gut in Erinnerung, kommen wir mal auf das erste Tor von Donny Malen, logischerweise klasse gemacht. Mir ist gut in Erinnerung, wie Niklas Süle wirklich mit einem sehr mutigen, öffnenden Pass diese ganze Geschichte eingeleitet hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Da war auf einmal Vertikalität im Dortmunder Spiel. Das hat es nicht immer in Bremen gegeben. So, finde ich, muss es dann tatsächlich auch aussehen. Klar, logischerweise der Schuss von Julian Brandt, der wird von Zetterer dann etwas unglücklich nach vorne abgewehrt. Aber wie Donny Malen dann das Ding macht, also da sah man das komplette Selbstvertrauen, das er zurzeit hat. Er hat einen Lauf, er ist richtig gut drauf. Also so viel schönere Tore habe ich vom BVB in dieser Saison noch nicht gesehen, Manni.
Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Und ja, auch das zweite Tor von Jadon Sancho. Endlich Jadon Sancho, kann man sagen. Wir haben mal nachgezählt, 1031 Tage, jetzt habe ich es, nach seinem letzten Tor für den BVB. Damals ein Doppelpack gegen RB Leipzig im DFB-Pokalfinale. Hat nun endlich wieder getroffen. Jetzt werdet ihr natürlich zu Recht sagen, na gut, der war jetzt auch 2,5 Jahre nicht mehr dabei. Deshalb glaube ich, legen die ein oder anderen vielleicht ein bisschen zu viel Wert auf diese Zahlen, aber es ist trotzdem Ausdruck dafür, dass Jadon Sancho ja schon so etwas wie ein bisschen erlöst wurde, glaube ich, durch dieses Tor, weil er schon echt lange jetzt auch auf dieses Tor warte. Er wollte unbedingt, er hat viel gearbeitet, hat einen unbändigen Willen, glaube ich, auch im Training, hat Edin Terzic ja auch immer betont. Und dass er jetzt endlich sein Tor gemacht hat, wird ihn ja hoffentlich auch so ein Stück weit Druck wegnehmen und ihn auch vielleicht so ein bisschen befreien, auch wenn er selbst ja gar nicht hundertprozentig mit seiner Leistung zufrieden war. Spricht auch für den Jadon Sancho, der jetzt wieder zum BVB eben zurückgekehrt ist, der einfach, ja, würde ich fast sagen, so einen kleinen, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Veränderung auch in der Persönlichkeit durchlebt hat. Und ich finde, das steht ihm sehr, sehr gut. Und wie er das Tor macht, natürlich schön sich im 1 gegen 1 mit seiner Geschwindigkeit auch durchsetzt, hat man ja auch noch nicht so oft gesehen, seit er jetzt im Winter gewechselt ist, hat das auch wieder seine ganze Qualität und seine Klasse auch unterstrichen und natürlich auch Hinblick darauf, weil er eben die letzten Wochen nicht so wahnsinnig gut performt hat. Und ich finde, Olli, da war das Spiel, ja, kann man vielleicht schon sagen, das Beste bislang von Jadon Sancho.
Ja, ich weiß es nicht. Also man muss, wenn man diese Aktion nimmt, die war großartig gemacht. Also für diejenigen unter euch, die es tatsächlich, was ja in diesen digitalen Zeiten fast kaum möglich ist, bislang noch nicht gesehen haben, nochmal kurz geschildert. Öffnender Pass von Emre Can, Niklas Füllkrug leitet den Ball dann direkt weiter auf Julian Brandt und der schickt dann Jadon auf die Reise. Der nahm den Ball dann im vollen Lauf mit und dann kam er so von links in den Strafraum und dann sah man wirklich seine Klasse. Er lässt Julian Malatini mühelos stehen, macht dabei auch noch so eine kurze Verzögerung. Dann wusste Malatini überhaupt nicht mehr, was er machen sollte. Dann kam auch die Grätsche von Niklas Stark noch zu spät und dann schlänzt er den Ball zwischen Zetterer und dem kurzen Pfosten hindurch ins Netz. Dieser komplette Angriff dauerte nur 11 Sekunden. Das war wirklich Hochgeschwindigkeitsfußball mit einem perfekten Abschluss. Hat man nicht so häufig vom BVB in der laufenden Saison gesehen. Und wie gesagt, das erste Tor von Jadon Sancho. Es war trotzdem, auch darauf kommen wir jetzt gleich noch zu sprechen, bei ihm auch immer noch viel, viel Luft nach oben zu erkennen. Aber dieser Treffer weckt natürlich Hoffnung und deshalb war es für uns überhaupt keine Frage, wer denn heute sozusagen der König unserer ersten Rubrik wird. Hier kommt unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Auch wenn du, Olli, vielleicht nicht mit Abstand das beste Spiel von Jadon Sancho in seiner BVB Zeit seit dem Winter gesehen hast, ja, ist er trotzdem unser Spieler der Woche, weil es für ihn bestimmt auch eine Art Knotenlöser war. Das hat auch, das haben auch die BVB-Verantwortlichen, mit denen man nach dem Spiel gesprochen hat, eben unterstrichen, dass ihm das wahnsinnig gut tun wird und deshalb, glaube ich, kann man ihm dieses Tor einfach nur gönnen, weil er einfach extrem hart an sich gearbeitet hat. Gerade auch nach dieser qualvollen Zeit, wir haben es ja schon des Öfteren besprochen, die er da in England hatte unter Erik ten Hag, zuletzt ja auch gar nicht mehr im Kader bei Manchester United gewesen und ich glaube, ja, wenn man auf den Kalender guckt, der spielt wahrscheinlich jetzt erstmal noch 2,5 Monate beim BVB und ja, also auch noch gut Zeit, um da was ja auch weiterhin zu initiieren und das würde ihm auch auf jeden Fall gut tun. Lasst uns aber mal gemeinsam reinhören, was denn Edin Terzic zu der Leistung von Jadon Sancho nach dem Spiel gegen Werder Bremen gesagt hat.
Ja, vor zwei Tagen in der PK wurde ich noch gefragt, was ist mit Jadon los? Wir haben diese Woche sehr viel miteinander gesprochen. Wir haben immer wieder versucht, ihn in diese Situation zu bekommen, dass er sehr viele Tore im Training erzielt, dass er sich da die Sicherheit holt. Jadon ist kein Spieler, der extrem präzise schießt oder extrem hart schießt, sondern er ist ein Spieler, der sehr früh schießt. Er schießt, bevor es jeder andere gefühlt erkennt. Und da wollten wir ihn halt hinbekommen, dass er diesen Automatismus wieder für sich entdeckt. Und deshalb freuen wir uns natürlich sehr, dass das heute so funktioniert hat.
Ja, soweit Edin Terzic über die Performance von Jadon Sancho, auch über die Entwicklung von Jadon Sancho. Also zunächst mal, das ist eine interessante Analyse dieses wirklich schönen Treffers, dieses Treffers, das so ein bisschen Erinnerung geweckt hat an den alten Jadon Sancho, wie man ihn gekannt hat, noch aus seiner ersten Zeit damals bei Borussia Dortmund. Zwischen 2017 und 2021, da hat er 38 Tore für den BVB in 104 Bundesligaspielen erzählt, hat auch etliche weitere vorbereitet und da ja eine derartige individuelle Klasse gezeigt, die ihn dann ja anschließend sehr wertvoll gemacht hat, sodass er dann ja 2021 nach Manchester United gegangen ist. Das Kalkül des BVB bei dieser Rückholaktion von Jadon Sancho ist natürlich gewesen, dass man ihn nach Möglichkeit schnell wieder in diese physische und psychische Verfassung bringt, dass er genau mit dieser Klasse dann dem BVB helfen kann, sein wichtigstes Saisonziel, die Champions League-Qualifikation zu erreichen. Und da muss man dann natürlich schon sagen, dass es in den vergangenen Wochen, wenn man Jadon dann so gesehen hat, jetzt nicht unbedingt danach aussah, als ob er das wieder auf den Platz bringen kann, sagt Edin Terzic. Ja, das ist aber auch nachvollziehbar, weil er halt 12 Monate so gut wie gar nicht gespielt hat, weil es ihm natürlich so ein bisschen an dem Wettkampfrhythmus gefehlt hat und B, weil Jadon war nie ein Spieler, der jetzt über eine besonders ausgeprägte intrinsische Motivation verfügt hat, weil er auch einfach, ich sag's mal so, mental am Boden war. Das heißt, du musstest den erstmal aufbauen. Daran haben sie gearbeitet. Sie haben versucht, ihm neues Selbstvertrauen zu geben. Das merkt man ihm so ein bisschen an. Es gab ja sicherlich auch schon Kritik in den vergangenen Tagen. Der liefert nicht ab, der performt nicht, warum spielt er trotzdem? Aber das ist dann natürlich auch, wenn man dieses Ziel verfolgt, ihn wieder zu dem zu machen, dass er dem BVB wirklich helfen kann, dann bringt es dir nichts, wenn du ihn auf die Bank setzt, weil dann kann er kein Selbstvertrauen aufbauen. Auch in Bremen hat man ja in mehreren Situationen gesehen, gelegentlich versprang ihm der Ball, es fehlt ihm auch noch so ein bisschen am Timing, manchmal geht er ein bisschen zu früh in den Sprint, manchmal zu spät, also er ist noch nicht der Alte, aber genau diese Aktionen wie die bei dem Tor, die können ihm natürlich helfen, wieder dahin zu kommen, sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass dieses gesamte Kalkül, was man mit dieser Rückholaktion verbunden hat, tatsächlich noch aufgehen kann, denn wenn er nur mal hochgerechnet pro Spiel 1 bis 2 solcher Aktionen hat, wie die jetzt in Bremen, ja, dann hilft er der Mannschaft wirklich massiv, weil die Art und Weise, wie er den Treffer macht, die ist extrem schwer zu verteidigen. Und das ist ja das, was Edin Terzic zum Ausdruck gebracht hat, weil man sich dann ganz schlecht als Verteidiger und auch als Torwart, was zu beweisen war in dieser Szene, auf ihn einstellen kann. Es gibt nicht viele Spieler in der Fußball-Bundesliga, die dann tatsächlich über diese Fähigkeiten verfügen, wie sie ein Jadon Sancho hat.
Nee, auf jeden Fall nicht. Mir fällt da ganz spontan Donny Malen ein, auf der anderen Seite, der das über einen längeren Zeitraum immer ganz gut hinbekommt, aber du hast das völlig korrekt angesprochen. Also ich glaube, genau dieses in den Arm nehmen, dass die BVB Bosse ja auch immer wieder betont haben bei dieser Rückrolle-Aktion, dass sie das vorhaben mit Jadon Sancho, das trägt oder hat eben jetzt in Bremen mal Früchte getragen, weil man muss schon sagen, die Spiele davor hat er sich schon wahnsinnig schwer getan. Also ich kann mich nicht an allzu viele Dribblings erinnern, die er gewonnen hat, die er positiv für sich gestalten konnte. Ja. Und jetzt gegen Bremen, das macht er natürlich dann sensationell. Und wie du schon sagst, wenn er das in Zukunft öfter auf den Platz bringt, so wie in seinen alten Zeiten beim BVB, dann ist er eine absolute Waffe. Und das zu verteidigen, das ist ja, fast schon unmöglich. Also ich würde noch nicht sagen, ich weiß nicht, wie du siehst, der alte Jadon Sancho ist es ja noch.
Nein, ist er nicht.
Nein, noch ist er lange nicht. Nicht, hätte ich vor dem Spiel gesagt. Er ist es auch immer noch nicht. Aber ja, er wähnt sich auf einem ordentlichen Weg.
Nee, man muss auch vor allen Dingen eins sagen, es hat ja ein klares Commitment gegeben, also zwischen dem BVB und Edin Terzic, der ja immer einen guten persönlichen Draht zu ihm gehabt hat, wo jetzt auch die Verbindung nie komplett abgerissen ist, nachdem Jadon nicht mehr da war. Das Commitment ist ja gewesen, dass der BVB ihm sozusagen versprochen hat, pass auf, Junge, deine Karriere ist in der Sackgasse momentan. Wir werden dir dabei helfen, sie wieder in Schwung zu bringen. Und du im Gegenzug hilfst uns dann hoffentlich dabei, dass wir unser wichtigstes Saisonziel erreichen. Was man von ihm eingefordert ist, hat dafür, ist natürlich auch Professionalität. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Es ist richtig, er hat in den vergangenen Wochen nicht geliefert, aber in Sachen Professionalität... Absolut. Sind mir keine Klagen zu Ohren gekommen. Es gab keine Unpünktlichkeiten, es gab keine Undiszipliniertheiten. An die kann ich mich noch gut erinnern. Die ist uns allen, dieser Hang zur Undiszipliniertheit, den er schon gehabt hat, der ist uns schon allen mächtig auf die Nerven gegangen, bevor er dann wegging vom BVB. Da ist derzeit nichts. Und das zeigt, dass beide Seiten wirklich, also sowohl der BVB, der dann auch an ihm festhält, wenn es mal nicht gut läuft. Und auf der anderen Seite auch Jadon Sancho, der auch, das hat Edin Terzic ja auch zum Ausdruck gebracht, der auch nicht zufrieden ist mit seinem Status quo, der auch mit seiner Entwicklung bislang noch nicht zufrieden ist, der auch in Bremen nochmal gesagt hat, ey, sicherlich schöner Treffer, aber... viel zu oft ist mir der Ball versprungen, daran muss ich noch arbeiten. Und das zeigt, dass man da wirklich, und das glaube ich, kann man echt sagen, auf einem guten Weg ist.
Absolut. Eine Sache musst du mir jetzt noch erklären, Olli. Edin Terzic hat davon gesprochen, dass Jadon Sancho keiner sei, der wahnsinnig hart schießen würde, weder platziert schießen würde, aber früh, also er würde früher, als man es erwarten kann, schießen. Was meint er damit genau? Diese Formulierung habe ich so noch nicht allzu oft gehört. Sind es da etwa noch irgendwelche geheimen Fähigkeiten, denen wir da auf der Spur sind?
Ja, ich fand das wirklich auch eine interessante Aussage von Edin Terzic, weil ich habe im ersten Moment gedacht, ist das vielleicht so ein bisschen so ein klein vergiftetes Lob? Wenn man sagt, also er schießt weder hart noch besonders platziert, präzise, dann hört sich das erstmal nicht gut an. Ich glaube, dass er jetzt nicht schwächer schießt oder unplatzierter schießt als viele andere Offensivspieler. Ich glaube, dass das, was ihn auszeichnet, wirklich diese Schnelligkeit und vor allen Dingen dieser Instinkt ist. Das heißt, wenn wir uns nochmal das Tor vor Augen führen, in dem Augenblick, wo er dann den ersten Verteidiger abgeschüttelt hat und aus relativ spitzem Winkel auf das Bremer Tor zuläuft, da hätte man natürlich überlegen können, und das hätten wahrscheinlich auch viele andere Offensivspieler gemacht, was mache ich jetzt? Wie sehe ich die kurze Ecke an? Wie sehe ich die lange Ecke an? Und er hat sich spontan und schnell für die kurze Ecke entschieden. Und das hatte dann einfach zur Folge, dass es sowohl für Niklas Stark, der ja noch versucht hat, mit einer Grätsche da zu retten, als auch für den Bremer Keeper einfach zu spät war zu reagieren. Die hatten keine Chance mehr. Das ist der Instinkt eines Offensivfreigeistes. Das haben diese Spieler. Die wissen dann einfach aus dem Gefühl heraus, was richtig ist, was sie tun müssen. Und deshalb können sie auch schneller reagieren, als wenn jetzt andere Spieler, die vielleicht nicht mit diesem Talent, mit dieser Antizipationsgabe ausgestattet sind, dann reagieren würden. Ja. Also das zeichnet ihn aus. Das macht seine Klasse aus. Und er ist sicherlich... wenn er diese Aktionen in Zukunft häufiger zeigen wird, eine sehr, sehr scharfe Waffe für den BVB. Weil, das muss man sagen, ich finde, man kann keinem der Bremer Abwehrspieler da irgendwie inklusive Torhüter in der Situation großen Vorwurf machen. das ging schlicht und ergreifend zu schnell. Ja. Für sie.
Absolut, da alle vor einer gewaltigen Herausforderung gestellt, die wahrscheinlich, ja, vielleicht auch gar kein Verteidiger in der Bundesliga aktuell verteidigen kann, wenn er denn in solche Situationen kommt. Und ja, also ich glaube, wir können uns alle darauf freuen und ich tue es ganz besonders jetzt schon direkt gegen Eindhoven, wenn er das wieder auf den Platz bringt, weil er ist ja jemand, so ein Zocker einfach, der einfach wahnsinnig Spaß macht, ja, dem zuzugucken. Ich erinnere mich noch an eine seiner ersten Aktionen im BVB-Trikot nach seiner Rückkehr, als er den Ball mit der Hacke annimmt, und ich meine, dafür gehen wir ja auch alle ins Stadion, und wenn er da befreiter aufspielen kann durch sein Tor jetzt auch, dann können wir uns da, glaube ich, auf eine Menge freuen, was da noch kommt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz gutes Stichwort, weil man muss ja sagen, ja, was kommt da noch? Also zumindest jetzt mal die Rückrunde in der Bundesliga und in der Champions League für den BVB. Und dann haben wir ja auch schon im Podcast die letzten Male drüber gesprochen. Ne? Also wie sieht seine Zukunft aus? Klar ist, er kehrt im Sommer, sollte nichts Außergewöhnliches passieren, erstmal zurück zu Manchester United. Da ist aber das Problem, in Anführungszeichen, dass dort ein Trainer namens Erik ten Hag ist, der sich ja so verkracht hat mit Jadon Sancho, dass es so wirkt, als könnte dieses, ja, Verhältnis nicht wieder aufgebessert werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, gibt es nicht vielleicht doch irgendwie die Möglichkeit für den BVB, einen Jadon Sancho, der dann hoffentlich noch besser in Schwung kommt, irgendwie zu halten, Olli?
Tja, jetzt muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich wüsste nicht, wie diese Möglichkeit aussehen sollte. Also das Kuriose an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass wenn sie so aufgeht, wie Borussia Dortmund es sich erhofft, wenn Jadon wirklich komplett zu alter Leistungsstärke zurückfindet und er damit natürlich einen massiven Anteil haben dürfte, Borussia Dortmund in die Königsklasse zu bringen, dann schwinden gleichzeitig auch die Chancen für den BVB, ihn tatsächlich fest zu verpflichten. Das ist so eine kleine Ironie dieser Geschichte, denn bereits die Ausleihe bis Saisonende, die war ja auch nur zustande gekommen, weil, also klar, in erster Linie auch, weil der Spieler gesagt hat, ich möchte zum BVB, das ist schon richtig, das darf man nicht vergessen, aber der andere Grund dafür, dass es zustande gekommen ist, dieses Leihgeschäft, der ist ja, dass sich kein Verein gefunden hat, der bereit war, Sancho, so wie er zuletzt performt hatte, er hat ja gar nicht performt, weil er gar nicht gespielt hat, aus seinem bis 2026 laufenden Vertrag mit Manchester United herauszukaufen. Wenn jetzt seine Leistungskurve aber wieder dauerhaft ansteigen sollte, dann glaube ich, könnte sich das ändern. Und dann würde gleichzeitig auch die Ablöseforderung von Manu so hoch sein, dass der BVB wohl passen müsste. Also nochmal zur Erinnerung, er ist für 85, 86 Millionen Euro Ablöse damals nach Manchester gegangen. Und Manchester United, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, zumindest wenn Erik ten Hag auch in der kommenden Saison noch Trainer sein sollte, dass die sagen, okay, wir machen jetzt nochmal einen Neustart mit Jadon Sancho, nochmal Jadon Sancho, weiß ich nicht. Also ja, kann man nicht völlig ausschließen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, das strategische Ziel von Manchester United ist, ihn so zu verkaufen, dass man zumindest einen Teil dieser 85 Millionen Euro wieder reinholt. Und wenn man jetzt von einem Teil der 85 Millionen Euro reden, jetzt sagen wir mal von mir aus, keine Ahnung, 50 Millionen Euro, dann wäre das für Borussia Dortmund schon zu viel. Also ja, ich kann ja mir nicht vorstellen, wie man ihn verpflichten soll. Und das ja deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was Sebastian Kehl vor einer Woche im Doppelpass gesagt hat. Also wird sehr, sehr viel Geld brauchen und definitiv mehr, als wir im Moment haben. So sieht es wohl leider aus, Mann.
Ja. Was wäre denn, wie hoch schätzt du denn die Chancen ein, dass man vielleicht, wenn man mit Manchester United spricht, also es ist ja immer die Voraussetzung, der BVB ist in 2,5 Monaten immer noch zufrieden mit Jadon Sancho, was wäre denn mit einer erneuten Leihe? Hältst du sowas irgendwie für darstellbar? Weil ich finde, der Gedanke ist ja schon clever, ne? Also wenn jetzt kein anderer Verein kommt und diese 40, 50 Millionen, die meiner Ansicht nach für den aktuellen Jadon Sancho viel zu viel sind, auf den Tisch legt, dann bleibt Manchester United ja gar nichts anderes über, als zu sagen, okay, du kommst zu uns zurück und sitzt dann wahrscheinlich eher auf der Bank, wenn überhaupt, wenn nicht eher auf der Tribüne oder gar nicht erst im Stadion. Oder dann bekommst du halt nochmal ein halbes Jahr oder vielleicht nochmal ein Jahr beim BVB, um dich dann eben wieder zu empfehlen.
Theoretisch könnte das so gehen, aber man darf dabei jetzt auch nicht die Wirkung, sagen wir mal, die das auf die britische Öffentlichkeit hätte, also auf unsere geschätzten englischen Kollegen, die jetzt ja auch manchmal nicht zimperlich sind bei der Bewertung, sagen wir mal, von Vorgängen in Spitzenvereinen in der Premier League. Also mit anderen Worten, die mussten sich ja schon im Januar, als dieses Leihgeschäft dann zustande gekommen ist, viel Kritik anhören. Die Verantwortlichen von ManU so nach dem Motto, immer, was seid ihr eigentlich blöd, überspitzt ausgedrückt, ihr habt 85 Millionen Euro für den bezahlt, ihr kriegt den hier nicht hin, ihr lasst den dann für ganz kleinen Toto wieder zu seinem alten Verein zurückkehren, und wenn er da dann noch liefert, wenn er da dann noch trifft und es dann noch heißen sollte, jetzt im kommenden Sommer, okay, man macht nochmal eine Leihe für eine weitere Saison, also dann würde das, glaube ich, für die Verantwortlichen von Manchester United so eine Art Spießrutenlaufen bedeuten. Und das wollen die unter allen Umständen verhindern. Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt. Also ich glaube schon, dass man für einen begrenzten Zeitraum mit Jadon so ein Commitment hinkriegen kann, weil er halt völlig am Boden war im Januar, zu sagen, okay, du kommst jetzt mit zu Borussia Dortmund und wir kriegen dich bei Borussia Dortmund wieder hin und dafür gibst du hier Gas, dafür verzichtest du auf sämtliche Undiszipliniertheiten, verhältst dich professionell und danach sieht die Welt für dich wieder besser aus. Das kriegt man für einen begrenzten Zeitraum hin. Das bekommt man aber nicht jetzt für einen Zeitraum von anderthalb Jahren hin, weil dann, wenn er tatsächlich performen sollte, automatisch wieder Begehrlichkeiten geweckt werden. Und dann, glaube ich, würde das auseinanderflittern. Dann wäre dieses Commitment, was Jadon in Richtung Borussia Dortmund abgegeben hat, auch nicht mehr so stark, wie es derzeit ist. Okay. Also, tut mir leid, ich mache hier so ein bisschen den Pessimisten an diesem grauen Montagvormittag. Ich sehe da keine Chancen.
Okay, eine Sache bekommst du trotzdem noch von mir präsentiert. Wie wäre es denn? Okay. Das sind meine Gedankenspiele. Ich spiele jetzt mal Manager. Du hast einen Donny Malen, der überragend spielt. Da gab es ja auch zu Weihnachten oder kurz davor offenbar schon mal Gespräche mit seinem neuen Berater, den er sich da an die Hand geholt hat, und Manchester United, nur mal so ein erstes Kennenlernen. Jetzt kommt Manchester und sagt, ey, wir wollen unbedingt diesen Donny Malen haben, hier bekommt ihr 50 Millionen. Vielleicht gäbe es ja die Möglichkeit, ja, so etwas wie ein Tauschgeschäft. Dann würden die Engländer vielleicht nicht ganz so blöd dastehen, auch in der Öffentlichkeit, weil die sagen, ey, ihr habt es geschafft, einen der formstärksten Bundesligaspieler an Land zu ziehen. Gleichzeitig seid ihr den Jadon Sancho, der in England nur für Probleme sorgt, hier bei uns, endlich los.
Manni, jetzt bewegen wir uns aber massiv im Bereich der Spekulatius, aber okay, ich finde das ja interessant. Spielen wir das Ding mal durch, spielen wir das mal zu Ende. In diesem speziellen Fall sollte das so sein und sollte Donny Malen auch tatsächlich sagen, ich gehe zu Manchester United und Manchester United würde diesen Spieler unbedingt haben wollen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, würde man ins Gespräch kommen. Allerdings kann ich mir dann unter diesen Gegebenheiten nicht vorstellen, dass man sagt, man würde quasi Donny Malen an Manchester United verkaufen und im Gegenzug würde man dann quasi eine verlängerte Ausleihe von Jadon Sancho erwirken können, sondern dann müsste man tatsächlich sowas wie eine Art Spielertausch ins Auge fassen und dann geht es um sehr, sehr viel Geld. Dann könnte der BVB natürlich sagen, Moment, ihr wollt Donny Malen haben, Donny Malen ist unser bester Offensivspieler. Donny Malen hat einen stolzen Preis, was die Ablöseforderungen angeht. Und im Gegenzug hat man dann einen Spieler, den man ja normalerweise vom Wert her eher kleinreden müsste. Problem ist allerdings, dass Manchester United 85 Millionen für Jadon Sancho damals an den BVB bezahlt hat. Also sagen wir mal so, es würde diese Verhandlungen wären eine massive Herausforderung. Eine massive Herausforderung. Und ich weiß nicht, wie die am Ende ausgehen würden. Aber interessantes Gedankenspiel. Das sei an der Stelle gesagt.
Dann machen wir da ja, glaube ich, mal einen Haken dahinter und bleiben dabei, dass es wahnsinnig schwer werden wird. Und wir erinnern uns ja auch noch an die Verhandlungen mit Manchester United und Sebastian Kehl im Winter. Und sollte das dann vielleicht echt mitmalen, ja, Olli, dann dauern die Verhandlungen ja Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und
und die haben im Winter schon Ewigkeiten gedauert. Weißt du noch, wie wir in Marbella waren? Jeden Tag irgendwie. Und jeden Tag kamen die Anrufe aus den Redaktionen. Wann kommt er denn? Ist er schon da? Ist er da? Und diese Flieger, die angeblich, keine Ahnung, die Learjets, die angeblich in Paderborn gelandet sind. Und Nee. Also dem möchte ich mich in meinem Alter ungern nochmal aussetzen.
Da gebe ich dir recht, da bin ich ganz bei dir, Olli. Gut, dann bleiben wir dabei. Also Jadon Sancho zu verpflichten, bleibt weiterhin eine Herkulesaufgabe für den BVB und für Sebastian Kehl. Ich würde ganz gerne in dem Zug noch auf einen anderen Offensivspieler zu sprechen kommen, der am Wochenende wieder, kann man mal sagen, nicht gespielt hat. Und zwar die Rede ist von Marco Reus, zum zweiten Mal in Folge nicht von Anfang an gespielt. Neunmal saß er erst in seiner ganzen Karriere übrigens auf der Bank, wenn er denn nicht fit war. Also wenn er fit war. Also normalerweise galt beim BVB immer so das Prinzip, wenn Reus gesund war, dann hat er auch gespielt, mehr oder weniger. Das gilt ja jetzt nicht mehr unbedingt.
Ja, das ist definitiv so und das ist eigentlich, finde ich, nicht so verwunderlich. Denn man muss mal sagen, das gilt für Marco Reus und das gilt auch für Mats Hummels. Sie haben ihr Alter und Borussia Dortmund fährt sozusagen mit diesen beiden, wenn auch sehr verdienten Allstars auf Sicht. Deshalb hat man ja die Vertragsverlängerungen auch immer relativ kurzfristig gestaltet. Das war beispielsweise auch etwas, was man Marco Reus erstmal nahebringen musste. Der hätte ja gerne auch einen längerfristigen Vertrag gehabt. Und hinzu kommt auch, und das hat Sebastian Kehl in Bremen, ich glaube, es war vor dem Spiel bei den Kollegen von Sky dann auch nochmal gesagt, es geht natürlich auch um dieses Thema, die Hierarchie in der Mannschaft mal zu verändern, sich ein bisschen perspektivisch auszurichten. Und dann ist es natürlich so, dass man im Zweifel, also derzeit scheint es auch so zu sein, dass für Edin Terzic diese Entscheidung in Bezug auf Reus, die Alternative ist dann natürlich immer Julian Brandt, auch relativ eindeutig in Richtung von Brandt ausgefallen ist. Aber derzeit scheint es auch so zu sein, dass man sich dann im Zweifel, so würde ich das mal interpretieren, für den jüngeren, etwas perspektivreicheren Spieler entscheidet. Was natürlich Manni die spannende Frage aufwirft, bleiben wir mal bei Marco Reus, wie geht es dann weiter ab dem kommenden Sommer? Gibt es nochmal ein Jahr für Marco Reus obendrauf oder trennen sich die Wege dann vielleicht endgültig? Es tauchen ja jetzt auch bereits schon, das ist immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass quasi so diese Gespräche vielleicht auch von Beraterseite so ein bisschen vorbereitet werden. Es tauchen jetzt ja auf einmal auch Gerüchte auf. Es könnte möglicherweise noch zu einem Wechsel von Marco Reus nach England kommen. Ich bin dann immer sehr, sehr vorsichtig dabei, weil man natürlich weiß, wie gesagt, vorsichtig ausgedrückt, dahinter stecken könnte.
Ja, absolut. Also ich glaube, Interesse gibt es an Marco Reus auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob jetzt ein englischer Club, Spitzenverein, da nochmal auf Marco Reus zukommt, das wage ich jetzt mal ganz, ganz stark zu bezweifeln. Aber fest steht natürlich, klar, für beispielsweise auch die US-amerikanische MLS ist das natürlich immer ein Spieler, der sehr interessant ist, der auch wieder das Interesse auf diese Liga steigert und von daher für die natürlich auch ein ganz interessanter Namen. Übrigens soll auch Interesse aus der Türkei da sein, also das glaube ich sogar auch, weil er ist, wie gesagt, ein guter Spieler, hat in der Saison ja auch schon 18 von 25 Einsätzen absolviert, also er spielt ja schon auch noch eine Rolle. Ich, wenn ich so auf mein Gefühl höre, ich weiß nicht, wie es dir und euch da draußen geht, würde sagen, ich glaube oder tendiere eher nicht dazu, dass er über den Sommer hinaus beim BVB bleibt, weil er auch nicht ganz günstig ist, was das Gehalt angeht. Klar, der würde dann wahrscheinlich, sollten sie tatsächlich verlängern, um nochmal mehr Gehalt dann vermutlich verzichten müssen auch. Aber mein Gefühl sagt mir, vielleicht ist das auch ein ganz guter Zeitpunkt jetzt für ihn zu sagen, hey, ich habe in der Saison noch eine Rolle gespielt, habe meine paar Tore geschossen, meine Vorlagen gegeben und höre jetzt auf, bevor ich eine Saison nur auf der Bank sitze und dieses durchaus erfolgreiche Kapitel für Marco Reus dann irgendwie nicht so ein schönes Ende findet.
Ja, ist definitiv so. Hinzu kommt ja auch, dass was dem BVB im Hinblick auf die kommende Saison angeht, dass ja vieles noch sozusagen im Mustopf ist. Also Stand jetzt muss man davon ausgehen, dass im Sommer logischerweise auch wieder eine Saisonanalyse erfolgen wird, dass sich die Verantwortlichen zusammensetzen werden und dass dann natürlich auch mal darüber geredet wird, wie geht's denn eigentlich in der Trainerfrage weiter. Also wir erinnern uns ja schon, dass das Ding ja durchaus debattiert worden ist, was auch die Rolle von Edin Terzic angeht nach Beendigung der ersten Saisonhälfte. Damals hat man sich ja dafür entschieden, an Edin Terzic festzuhalten, hatte ihm ja dann mit Schmelzer und Schein zwei Co-Trainer an die Seite gestellt. Und im Sommer kommt das ganze Ding sicherlich nochmal auf Wiedervorlage. Und dann wird sicherlich auch darüber zu reden sein, unabhängig davon, ob die Champions League Qualifikation geschafft wird oder nicht, ist Edin Terzic nach wie vor der Richtige, um Borussia Dortmund langfristig auszurichten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wage ich momentan noch keine Antwort zu geben. Solche Sachen müssten eigentlich ja, bevor man dann an die personelle Zusammensetzung der Mannschaft geht, schon geklärt sein. Also ich glaube, dass es bis da tatsächlich eine Entscheidung in Sachen Reus und auch in Sachen Mats Hummels fallen wird, dass es diesmal noch ein bisschen dauern wird. Das waren ja auch in der letzten Saison erst relativ späte Entscheidungen. Ich könnte mir vorstellen, dass es diesmal noch etwas länger dauern wird, aus verschiedenen Gründen.
Könnte ich mir auch vorstellen. Olli, ich nenne jetzt mal eine brisante Schlagzeile und du antwortest nur ganz kurz und knapp, was du davon hältst. Also Marco Reus, war das bei jedem Spiel oder jetzt auch die letzten zwei Wochen, war das vielleicht schon der Anfang vom Ende für ihn?
Ja, also natürlich, wobei ich eigentlich so ein bisschen, jetzt sagen wir mal, die Schärfe aus dieser Schlagzeile rausnehmen würde. Logischerweise kann das der Anfang vom Ende von Marco Reus bei Borussia Dortmund gewesen sein. Auf der anderen Seite, er ist jetzt mittlerweile 34 und da wäre das jetzt auch keine Besonderheit, wenn es tatsächlich so sein sollte. Denn nochmal, der Vertrag ist ja auch nur, und das ist ja eine bewusste Entscheidung des BVB, um ein weiteres Jahr verlängert worden. Und das impliziert ja auch immer die Möglichkeit, dass es im Sommer vorbei ist. Also ja, es kann tatsächlich so sein und klingt dann immer so ein bisschen hart und klingt so ein bisschen brutal, aber das ist einfach das Fußballgeschäft. Aber ich kenne Marco Reus auch relativ lange und ich weiß, dass er nach wie vor ehrgeizig ist. Ich weiß, dass er gerne auch mal so Sätze von sich gibt, auch in Verhandlungen. Also ich habe noch mehrere gute Jahre im Tank. Ich glaube, dass er davon nach wie vor überzeugt ist. Wenn ich mir seine Leistungen so anschaue, dann muss man feststellen, und auch wie gesagt, auch das soll jetzt nicht annähernd eher abschneidend im Hinblick auf ihn wirken, dann muss man einfach feststellen, dass es in bestimmten Situationen ihm nicht mehr so leicht von der Hand geht, wie das noch vor ein paar Jahren gewesen ist. Manchmal ist er ein Tick zu spät dran, manchmal verspringt ihm auch ein Ball das ist logischerweise so, wenn du mal ein bisschen, vielleicht halb poetisch ausgedrückt, wenn du sozusagen in den Herbst der Karriere
eintrittst. Das hast du schön gesagt. Ja, ich glaube, er muss sich einfach zum aktuellen Zeitpunkt seiner Karriere einfach viele Dinge härter erarbeiten, als es früher der Fall war. Wir beobachten.
Absolut. Und die vielen Verletzungen, die er gehabt hat, die spielen da natürlich auch
rein. Ganz sicher sogar.
Also wenn man sich die Verletzungshistorie dieses so hoch befähigten Spielers anschaut, war er schon ganz früh in seiner Karriere, damals bei Borussia Mönchengladbach noch, Deutschlands Fußballer des Jahres. Und man darf sich das gar nicht ausrechnen, dann wird man noch sentimentaler, was für ihn vielleicht auch noch mehr möglich gewesen wäre, wenn es nur ein paar Verletzungen, ein paar schwere Verletzungen weniger gegeben hätte.
Und trotzdem muss man sagen, im Winter hatte er eine der besten Laktatwerte überhaupt in seiner Karriere. Das wurde mir so zugetragen und das spricht ja auch für ihn, dass er immer noch bereit ist, viel zu geben. Und ich würde sagen, Olli, damit lass uns mal in die Zukunft gucken, weil eventuell, wir haben ihn jetzt, also das soll gar nicht so klingen, als würden wir ihn abstempeln. Ich glaube, Olli, da gibst du mir auch recht. Ich glaube im Gegenteil, er kann schon noch in gewissen Spielen auch den Unterschied, glaube ich, nach wie vor machen. Und das ist vielleicht dann auch so ein Abend wie am Mittwoch, der da auf dem BVB zukommt. Champions League, Flutlicht, Achtelfinal-Rückspiel gegen die PSV Eindhoven. Und das wäre ja eine sensationelle Möglichkeit für Marco Reus dann zu zeigen, dass er noch lange nicht im Herbst seiner Karriere angekommen ist.
Absolut. Schauen wir mal.
Dann, Olli, würde ich sagen, wir erinnern uns nochmal zurück an das 1:1 im Hinspiel. Mhm. War ein bisschen unglücklich auch durch diesen Elfmeter da von Mats Hummels, wo wir, glaube ich, uns wahrscheinlich sehr, sehr viele auch ihr da draußen einig sind, dass man das hätte wenigstens mal überprüfen können. Ja. Aber wie dem auch sei, PSV war auch sogar ein Stück weit besser, fand ich, auch so in den Torabschlüssen ein bisschen zwingender. Also da hätte der BVB sich auch nicht beklagen können, wenn man in Eindhoven verloren hätte. Unterm Strich steht ein 1:1 und umso spannender wird es natürlich jetzt auch für das Rückspiel. Es geht um den Einzug ins Viertelfinale, was dann wiederum auch bedeuten würde für den BVB. Wir haben es ja auch im Vorgespräch schon besprochen, Olli, dass das auch schon ein bisschen in diese Bewertung einfließt. Na gut, wie war denn jetzt diese BVB-Saison? War es eine, ich nenne es jetzt mal Katastrophe, das würde wahrscheinlich erst passieren, wenn man das Minimalziel Champions League nicht erreichen würde, aber ich glaube, so ein Viertelfinale in der Champions League oder sogar ein Halbfinale dann, also unter den besten 8 oder 4 Mannschaften in Europa zu stehen, da kann man dann ja dann sogar schon ganz leise von einer durchaus ordentlichen Saison sprechen.
Ja, also würde ich nicht unbedingt widersprechen wollen. Ich glaube auch, dass wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, wenn der BVB tatsächlich ins Viertelfinale der Königsklasse einziehen sollte, dann ist dies, egal wie viel Frust und Verdruss die Bundesliga auch bereitet hat, dann ist dies für einen Verein wie Borussia Dortmund ein Erfolg. Das ist erstmal Fakt. Punkt. Daran kann man wirklich jetzt nicht mäkeln. Also das muss man sagen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch etwas, was dem Club im Hinblick auf die Einnahmen, die dann nochmal fließen werden, gewisse Möglichkeiten mehr geben würde. Es steigert vielleicht auch die Attraktivität im Hinblick auf potenzielle Zugänge, die dann im Sommer kommen. Also dieses Rückspiel gegen Eindhoven ist extrem wichtig für Borussia Dortmund. Und große Chance für die Truppe, auch von den psychologischen Auswirkungen her, was dann diesen Schlussspurt in der Fußball-Bundesliga angeht.
Ja, und nicht nur sportlich wichtiges Spiel, sondern auch finanziell. Es winken ja dann doch auch Einnahmen von knapp über 10 Millionen Euro für das Erreichen des Viertelfinals. Und das könnte man ja ganz gut gebrauchen, um dann Jadon Sancho zu verpflichten. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Aber natürlich muss man sagen, das würde dem BVB natürlich dann für diesen kleinen Umbruch, der bevorsteht, auf jeden Fall weiterhelfen. Und Olli, wir hatten die Möglichkeit, jetzt vor dem Rückspiel Ende vergangener Woche nach Eindhoven nochmal zu fahren und mit dem Trainer der PSV zu sprechen, mit Peter Bosch. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal ankündigen, hier kommt unser Interview der Woche.
Interview der Woche.
Und zunächst muss ich erstmal sagen, es war wahnsinnig angenehm in Eindhoven, dieses Gespräch mit Peter Bosch zu führen. Der hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen für uns. Und man wünscht sich als Journalist auch oft genau diesen Umgang. Ist natürlich klar, mit engen Terminplan und so weiter, dass das nicht immer funktioniert. Aber jetzt auch gerade Peter Bosch, der war einfach tiefenentspannt, ist gerade vom Vormittagstraining gekommen. Und wir haben ihn dann getroffen, haben uns dann direkt aufs Spielfeld sozusagen gesetzt. Da wurde davor noch kurz frisch Rasen gemäht, also es hat auch noch so nach frischem Rasen, nach frischem Gras gerochen, und da hat dann Peter Bosch dann auch gleich bei der Ankunft, bei der Begrüßung gesagt, ja, einen besseren Ort gibt's ja dafür gar nicht, also für jeden Fußballliebhaber war das perfekte Setting, und wir haben über wahnsinnig viele Themen gesprochen, natürlich über seine Zeit in Dortmund, in Leverkusen, über die Meisterschaft, über die Unterschiede und natürlich auch seinen sensationellen Lauf, den er mit der PSV hat. Und natürlich haben wir auch über dieses bevorstehende, ja, Kracherspiel in der Champions League gesprochen. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal in ein paar Aussagen rein. Und ich habe ihn nämlich darauf angesprochen, aufgrund dieser Marktwerte, die ja auch immer jongliert werden, wenn man allein danach geht, ist der BVB mit einem Kaderwert von 465 Millionen deutlich besser gerankt, würde ich mal behaupten, als der PSV-Kader. Die liegen so bei etwas mehr als 280 Millionen. Und daraufhin habe ich ihn angesprochen, ob denn das auch diese Favoritenrolle etwas widerspiegelt. Und das hat er gesagt.
Geld schießt keine Tore. Das sind immer noch die Spieler. Und wie gesagt, ich glaube, wir haben wirklich eine sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr gute Spieler. Leider sind nicht alle stehen zu meiner Verfassung, weil wir haben einige Verletzte. Aber trotzdem haben wir immer noch eine gute Kader und deshalb haben wir auch sehr viel Vertrauen für das Rückspiel.
Ja, eine kluge Aussage von Peter Bosch. Ich meine, was soll er auch sagen, logischerweise. Das sind natürlich Gegensätze, was die Kaderwerte angeht, zwischen diesen beiden Kontrahenten in diesem Champions League Achtelfinale, logischerweise. Denn man darf auch eins nicht vergessen, Kaderwerte, finde ich, ist das eine. Das andere ist natürlich auch, wie wirst du regelmäßig in der Liga, wie wirst du regelmäßig im Wettkampf abgeprüft? Und das ist oftmals ein spezifischer Nachteil, den viele Vereine aus den Niederlanden haben. Egal wie dominant, und es gibt ja kaum eine Mannschaft, die dominanter auftritt in den Niederlanden als der PSV aktuell in der Ehrendivisie. Aber international ist das natürlich was ganz anderes. Und du musst immer so ein klein bisschen den Hebel umlegen. Und das, glaube ich, ist ein spezifischer Nachteil. Und für mich klang das so ein bisschen so, Manni, als ob Peter Bosch logischerweise, wer will ihm das verdenken, vor diesem Rückspiel in Dortmund sehr darum bemüht ist, seine Mannschaft stark zu reden.
Ja, absolut. Und ich finde, er kann es auch ein Stück weit, weil diese Serie, die sie da in der niederländischen Liga haben, die ist sensationell. Also das macht ihnen so schnell niemand nach. Und klar, wir hatten auch nach dem Hinspiel mal kurz natürlich über die PSV gesprochen. Und mich haben sie so ein Stück weit enttäuscht. Ich hatte mir sogar noch ein bisschen mehr erwartet. Und das hat Peter Bosch aber auch ganz klar gesagt. Er meinte, die Bundesliga ist nochmal echt ein ganz anderes Pflaster, weil du wirklich an jedem Wochenende 100% auf den Platz bringen musst, weil sonst gewinnt auch der Tabellenletzte gegen den Tabellenführer. Und das stimmt schon so. Und hat damit natürlich auch durchklingen lassen, dass du schon auch Spiele hast in der Eredivisie, die du fast schon im Vorbeigehen dann auch gewinnen kannst, wenn du einigermaßen Spieler hast, die gut in Form sind und so weiter. Also da hat er auch gar kein Hehl draus gemacht. Wie du schon sagst, eine sehr, sehr clevere Antwort. Und ich glaube, sie dürfen sich auch berechtigte Hoffnungen machen, auch in Dortmund was mitzunehmen. Stichwort Dortmund, Peter Bosch kennt den Verein ja. Er war ja, wenn auch nicht allzu lange und nicht allzu erfolgreich, auch beim BVB, hat dort 24 Spiele als BVB Trainer sozusagen absolviert, war 2017 ungefähr 5 Monate bei Borussia Dortmund. Es ging auch relativ gut los für ihn. Dann gab es so einen kleinen Einbruch und dann hat man sich auch relativ schnell von ihm damals getrennt. Und was er dazu zu sagen hat, das hören wir jetzt.
Ich glaube, das werden die Ergebnisse am Ende gewesen sein. Also wir haben gut angefangen, wir waren Tabellenführer für lange Zeit und dann in ein paar Spiele, die wir dann verloren haben. Und dann war das es. Das ist meistens so im Fußball, dass dann der Trainer rausfliegt, ne?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit von Peter Bosch, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß noch, im Sommertrainingslager, also vor Saisonbeginn, Es ging mal wieder nach Bad Ragaz, wie traditionell in der Schweiz. Und es gab einen Journalistenabend. Wir haben wunderschön draußen auf einer Terrasse in einem, ja, so eine Art Berglokal gesessen. Und ich saß da noch eine Zeit lang mit Peter Bosch zusammen am Tisch. Und wir haben so darüber gesprochen, was er so taktisch vorhat. Und dann er auch gesagt hat, dass er natürlich bevorzugtes System 4-3-3 spielen lassen will, sehr offensiv ausgerichtet ist, und ich gab so ein bisschen zu bedenken, ja, dass die Spieler des BVB das nicht gewohnt sind, und habe auch so leichte Zweifel geäußert, ob eine derartig offensive Ausrichtung nicht etwas zulasten der defensiven Stabilität gehen könnte. Und er war da sehr klar in seiner Überzeugung. Er hat gesagt, nein, also er kennt die Spieler des BVB, er kennt auch die Defensivspieler, er traut ihnen das absolut zu. Und tatsächlich ist es dann aber so gewesen, dass man gemerkt hatte, nach dieser guten Anfangsphase, dass speziell die Defensivspieler so ein bisschen anfingen zu murren, teilweise auch öffentlich, also dass die Spielweise etwas zu riskant sei, sie müssten häufig in 1-gegen-1-Duelle kommen, und Peter Bosch hat das Ganze immer so als, wir haben dann auch darüber gesprochen, dass es diese Kritik gegeben hat, und er hat dann immer gesagt, ja, das ist aber mehr so eine psychologische Einstellung der Spieler, also die haben diese Befürchtung im Kopf, und immer dann, wenn sich mal ein Problem aufgetan hat während des Spiels, haben sie gesagt, siehste, genauso wie ich es befürchtet habe, ist es auch gekommen. Diese Phase müsse man überwinden. Das war immer das, was er dann gesagt hat. Und dann ist es aber zu einem Spiel gekommen, also was wirklich so eine Art Trauma ausgelöst hat. Und das war, glaube ich, in negativer Hinsicht ein Game Changer für Peter Bosch damals in Dortmund. Es ging gegen Schalke 04. Jeder erinnert sich, 4-0 Pausenführung. Es ist Halbzeit, und am Ende gibt es dann ein 4-4, noch eine rote Karte gegen Aubameyang. Und ich glaube, dieses Spiel hat dann tatsächlich dazu geführt, dass die Spieler einfach an das, was Peter Bosch von ihnen gewollt hat, nicht mehr geglaubt haben. Und tatsächlich war es so, danach ging wirklich gar nichts mehr. Fußball ist relativ viel Psychologie, und ich glaube tatsächlich, ja, dass Peter Bosch ein Opfer auch dieser Psychologie geworden ist, weil wenn die Spieler nicht mehr an das glauben, was der Trainer ihnen vorgibt, dann hast du als Trainer einfach keine Chance mehr. Also das ist, ich finde das nach wie vor, so wie es geendet hat, es hat hoffnungsvoll begonnen, es hat sehr tragisch geendet. Mir tut es nach wie vor immer noch so ein bisschen leid, wenn ich an diese Zeit von Peter Bosch in Dortmund denke.
Vor allem, weil seine Idee oder seine Spielphilosophie ja durchaus wahnsinnig attraktiv ist, ne? Also so wie er spielen lässt schon seit Jahren, und seine Idee vom Fußball, der eben auf Spektakel auch ein Stück weit ausgerichtet ist, das ist ja genau das, was jeder Fußballfan gerne sieht, und auch das, was man in Dortmund gerne sieht. Und man hätte es, glaube ich, in dem Verein schaffen können, aber wie du schon sagst, das Geschäft ist leider so hart, und dann greifen eben diese Automatismen, wenn du eben in so einer tiefen Krise steckst, wo man das Gefühl hat, okay, du kommst hier in der Konstellation nicht mehr raus, dann ist das natürlich klar, dass dann, ja, der Trainer das erste Opfer dieses Prozesses ist. Trotzdem, man hatte schon auch so ein bisschen das Gefühl, über die Zeit in Dortmund spricht er nicht allzu gerne. Also das war auf jeden Fall mein Eindruck. War jetzt nicht so, dass er groß nachgetreten hätte oder so, aber hat schon durchklingen lassen, ja, er hätte sich schon noch ein bisschen mehr Zeit gerne gewünscht und so, aber ja, er hat es ja dann in Leverkusen anschließend durchaus zeigen können, was auch gut funktionieren kann mit seiner Spielphilosophie. Trotzdem hat Peter Bosch auch schon gesagt, naja, Signal Iduna Park ist trotzdem was sehr, sehr Spezielles. Und ja, wie wir hören, freut er sich auch darauf.
Na, was ich sage, ist, dass da sind natürlich viele Fans. Und in Dortmund ist da eine Riesenstimmung. Das ist immer schön, wenn man Fußball spielt. Auch wenn der Gegner natürlich nicht für dich ist, aber nein, meine Spieler haben auch Erfahrung, in diese Stadien zu spielen, und ich freue mich als ein Fußballliebhaber, dass wir so ein Spiel machen können.
Ja, Peter Bosch freut sich auf den Signal Iduna Park, freut sich mal wieder nach Dortmund zu kommen. Und ich kann einfach nur sagen, ich freue mich darauf, Peter Bosch mal wieder in Dortmund zu sehen. Ich habe das auch sehr genossen beim Hinspiel, mich mal wieder, jetzt nicht so ausführlich wie du, Manni, mit diesem wirklich tollen Interview, was du mit ihm da geführt hast, aber mich mal kurz mit ihm auszutauschen, das ist sehr schön. Er ist ein absoluter Gentleman. Ja. Ich halte ihn für einen guten Trainer, für einen sehr, sehr positiven Menschen und ja, herzlich willkommen, Peter Bosch, kann ich da nur sagen, in Dortmund.
Ja, absolut super Typ. Und wenn ihr jetzt noch mehr von dem Interview lesen und hören möchtet, guckt einfach mal rein auf sport1.de. Da haben wir noch über ganz andere, viele spannende Themen gesprochen, auch wo er am besten entspannen kann. Und ein kleiner Spoiler, es ist nicht beim Fußball, also gerne einfach mal reinklicken und lesen. Niederländische Trainer in Dortmund, Olli, das... Ja, gab's ja durchaus schon mal, ne?
Ja, nicht so häufig, aber es gab tatsächlich einen Trainer aus den Niederlanden, der vor Peter Bosch beim BVB schon mal war. Und ja, irgendwie muss man sagen, wir haben ja eben auch über das Ende der Zeit von Peter Bosch, was eher nur kurz war, gesprochen. Irgendwie muss man sagen, also Borussia Dortmund und niederländische Trainer, irgendwie... Ist schwierig, denn das kann man auch aus der Zeit von Bert van Marwijk noch so für sich mitnehmen. Der war ja von 2004 kam er zum BVB und er musste dann gehen im, na, schau noch mal gerade nach, wann es genau war. Also im Dezember 2006 wurde er freigestellt. Auch diese Zeit war von vielen, vielen Schwierigkeiten geprägt. Ich blicke noch mal kurz zurück auf die Zeit von Bert van Marwijk beim BVB. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Ja, im Sommer 2004 kam Bert van Marwijk zu Borussia Dortmund. Beim BVB war man auf ihn aufmerksam geworden, 2 Jahre zuvor. Damals spielte man das UEFA-Pokalfinale gegen Feyenoord Rotterdam, in Rotterdam, im De Kuip übrigens. Es endete 2-3 aus Sicht von Borussia Dortmund, obwohl die Mannschaft eine sehr gute Leistung gebracht hat. Trainer war damals Matthias Sammer. Das Finale war überschattet durch einen frühen Platzverweis gegen Jürgen Kohler. Der BVB hat sich anschließend noch tapfer gewehrt, war dann aber letztendlich chancenlos. Sonst hätte es ein Double gegeben, weil in dem Sommer ist der BVB ja auch deutscher Meister geworden. Naja, und es musste dann was Neues passieren bei Borussia Dortmund im Sommer 2004. Dann erinnerten sich die Verantwortlichen, Gerd Niebaum, damaliger Präsident, Michael Mayer, damaliger Manager, an eben Bert van Marwijk, holten ihn. Und das Problem war eigentlich schon, dass es... ja, ein relativ großes Missverständnis gegeben hatte. Bert van Marwijk brannte darauf, war heiß, zum BVB zu kommen, auch weil das Stadion, das hat er mir damals gesagt, ihn schon fasziniert hat, diese Atmosphäre hier bei den Heimspielen. Er hat aber gleichzeitig auch gedacht, er kommt zu einer europäischen Spitzenmannschaft und hat gute Möglichkeiten, auch seine personellen Vorstellungen umzusetzen. Was er nicht wusste und was ihm verheimlicht worden war, dass damals bereits ja die Vorboten der Finanzkrise beim BVB erkennbar waren. Also im Sommer 2004 musste Thorsten Frings an den FC Bayern verkauft werden für 10 Millionen Euro. Der BVB war dringend auf diese Ablösesumme angewiesen, allein auch um Löcher im Etat zu stopfen. Man hatte Bert van Marwijk zugesagt, er könnte als Ersatz seinen Schwiegersohn Mark van Bommel, der damals noch in Eindhoven spielte, bekommen. Der war heiß begehrt, international. Und dann stellte man aber relativ schnell fest, oder Bert van Marwijk musste es dann feststellen, dass überhaupt kein Geld dafür da war, um Van Bommel zu holen. Also die Mannschaft, die er übernahm, die war jetzt von den Namen her nicht so schlecht. Du hattest einen Thomas Rosicki, du hattest einen Jan Koller vorne im Sturm, einen Everton, Christian Wörns, Dede, Kehl, Metzelder, beides Vize-Weltmeister von 2002. Das sah auf dem Papier gut aus, aber dadurch, dass diese Finanzkrise bekannt wurde und klar war, dass einige Transferrechte schon veräußert waren und dass der BVB auch nach dieser ersten Saison von Van Marwijk 2004, 2005 quasi dringend darauf angewiesen war, Spieler zu verkaufen, war die Stimmung in der Mannschaft überaus schlecht. Van Marwijk hat wirklich versucht, das Beste draus zu machen, hat fantasievolle, günstige Einkäufe getätigt. Ebi Smolarek beispielsweise kam, der hat echt geliefert, polnischer Mittelstürmer, relativ treffsicher, hat junge Talente gefördert, einen jungen Mann namens David Odonkor, der später dann ja auch tatsächlich WM-Geschichte, Sommermärchen 2006 geschrieben hatte. Also er hat wirklich alles gegeben. Aber er hatte noch einen weiteren spezifischen Nachteil. Er war der letzte Trainer, der von Gerd Niebaum und Michael Mayer ausgesucht worden war. Und im Zuge der Finanzkrise gab es die große Palastrevolution beim BVB. Aki Watzke hat dann die Geschäfte übernommen. Und Aki Watzke und Bert van Marwijk sind nie so richtig miteinander warm geworden. Also auf Deutsch gesagt, also die konnten sich ums Verrecken nicht ausstehen. Und das ist natürlich eine relativ schlechte Voraussetzung für einen Trainer.
Das sind Probleme dort.
Genau,
Dortmund,
wenn du mit dem mächtigsten Mann in dem Verein menschlich überhaupt nicht klarkommst. Ich hingegen bin eigentlich gut mit ihm klargekommen. Wir hatten ein kleines Missverständnis zu Beginn. Und zwar, holländische Trainer haben ein Problem mit der Presselandschaft in Deutschland. Das hängt damit zusammen, dass es in den Niederlanden beispielsweise keine Boulevardzeitung gibt, wie jetzt hier die Bild-Zeitung oder wie The Sun in England. Und diese, sagen wir mal, sehr zugespitzte Berichterstattung, vor der haben die Angst und regelrecht, finde ich. Und Bert van Marwijk hat geglaubt, ich hätte, nachdem klar war, dass er zum BVB kommen würde, inkognito in seiner Heimatgemeinde in den Niederlanden recherchiert und die Leute befragt, was er denn so für ein Mensch, was er denn so für ein Typ sei. Also da muss wirklich eine Verwechslung vorgelegen haben. Ich war nicht in den Niederlanden, um diese etwas dubiose Recherchetätigkeit zu tätigen. Aber er hat mir das wirklich monatelang nicht geglaubt. Also Josef Schneck, der damalige Pressesprecher, hat mich beiseite genommen, hat gesagt, Olli, warst du da heimlich in Holland? Und ich sage, nein, wirklich, ich sage Josef ehrlich nicht, sowas würde ich auch nie machen. Bert van Marwijk hat es nicht geglaubt. Irgendwann haben wir uns dann mal ausgesprochen und was dann noch sehr nett war, er war ein großer Radsport-Fan und das ist eine Leidenschaft, die wir teilen. Und damals gab es in Dortmund noch das Sechstagerennen in der Westfalenhalle. Und dann haben wir uns da zufälligerweise getroffen, weil ein Teil dieses Sechstagerennen sind diese sogenannten Steherrennen. Also da fahren meistens etwas dickere Herren auf Motorrädern vor den Radfahrern her und die Radfahrer fahren lange Zeit im Windschatten und irgendwann lösen sie sich aus dem Windschatten und liefern sich dann wirklich also ich finde das wirklich klasse, schade, es gibt es immer weniger, Sechstagerennen in Dortmund ist mittlerweile auch Geschichte, gibt es dann so ein Sprintrennen und einer dieser Motorradfahrer bei diesen Steherrennen war ein alter Freund von Bert van Marwijk, der in Rotterdam ein Hafenrestaurant betreibt und mit dem haben wir dann anschließend noch ein paar Bierchen getroffen und wir waren dann tatsächlich die Letzten, also dieser Motorradfahrer, den Namen habe ich leider nicht mehr präsent, Bert van Marwijk, sein Co-Trainer Dick Vorn, Cookie, wie er genannt wurde, und ich, die dann die Westfalenhalle verlassen haben. Wir haben sie sozusagen abgeschlossen, haben die Nacht zum Tage gemacht. Das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung an Bert van Marwijk. Und ich habe eigentlich immer noch gelegentlich Kontakt mit ihm. Wir telefonieren häufig. Ist er dann auch Vize-Weltmeister geworden mit der niederländischen Nationalmannschaft bei der WM 2010 und ist dann tatsächlich, das hat mich für ihn sehr gefreut, ich habe erst so ein bisschen geschmunzelt, aber ihm bedeutet das sehr viel, er ist tatsächlich von der damaligen niederländischen Königin Beatrice, ist er zum Ritter geschlagen worden und seitdem nenne ich ihn eigentlich nur noch Ritter Bert, wenn ich ihn mal wieder sehe.
Das ist sehr schön, Olli. Ja, ich habe auch gerade mal nochmal geguckt, Bert van Marwijk ist ja auch ganz schön schon drum gekommen. Also ja, du hast es angesprochen, niederländischer Nationaltrainer. Er war in Saudi-Arabien, mhm, Australien, Vereinigte Arabische Emirate. Und jetzt ist er wieder bei dem Verein, wo er schon als Jugendtrainer aktiv war, nämlich bei der MVV Maas. Tricht ist er jetzt als Berater. Aber ja, sehr, sehr schöne Geschichte. Eine Nachfrage habe ich dazu. Ja. Weißt du heute, wer der Kollege war, der dann in seinem Heimatort unterwegs war?
Nein, das hat sich nie geklärt. Also es muss jemand gewesen sein, der eine gewisse Ähnlichkeit mit mir hatte, glaube ich zumindest. Aber ich konnte dann tatsächlich, also das dauerte sehr lange, er war ein Dickkopf, Bert van Marwijk, bis ich ihn dann wirklich überzeugt habe. Ich sage, ist Trainer, jetzt aber mal wirklich ganz ehrlich, wenn ich es gewesen wäre, dann hätte ich auch kein Problem damit, das zuzugeben. Ich war es tatsächlich nicht. Und Bert hat dann eben, ja gut, Junge, dann will ich dich einmal glauben. So, und so sind wir dann tatsächlich auseinandergegangen. Auch sein Co-Trainer Dick Vorn, Cookie, der hat immer gesagt, nein, Bert, der war das nicht, der war das nicht. Den hat Bert van Marwijk übrigens, egal wo der auf der Welt gearbeitet hat, der hat ihn immer mitgenommen. Und Cookie hatte immer so einen kleinen Plattenspieler dabei. Das war so eine Art Mr. Hit, so ein aufklappbarer Plattenspieler. Und hat eine unfassbare Plattensammlung dabei gehabt, alles Singles. Und wenn die unterwegs waren abends, haben die sich immer ein Bierchen gegönnt und Cookie hat DJ gemacht und hat dann, ich weiß nicht, irgendwelche ganz kruden holländischen Schlager abgespielt. Also war
ein schönes,
war ein schönes
Partyduo.
Ja, in der Tat.
Ja, schönes Party-Duo und mit dir dann ein schönes Party-Trio. Das kann ich mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Ein schöner Flashback, Olli. Danke. Bevor wir die Sache zumachen heute, müssen wir noch ganz kurz schnell einmal anreißen. Donnerstag, wichtiger Tag, auch für viele BVB-Profis, denn es steht die Nominierung für die Testspiele an. Es stehen ja für den DFB jetzt erstmal Testspiele in Vorbereitung auf die Heim-EM an. Einmal Frankreich in Lyon und einmal gegen die Niederlande. Und es ist natürlich klar, wer da nominiert wird, der hat natürlich schon sehr, sehr hohe Chancen, dann auch bei der Heim-EM dabei zu sein. Also das ist schon eine kleine Vorentscheidung, würde ich sagen. Ein ganz klarer Fingerzeig auf jeden Fall, wer dabei ist. Julian Nagelsmann hat ja auch angekündigt, wir müssen nicht 10 neue Spieler einladen, aber es wird bestimmt der ein oder andere nicht nominiert werden, von dem viele denken, der sei sicher dabei. Und ich glaube, da könnten ein paar BVB-Profis jetzt auch schon zusammenzucken vor diesem Tag am Donnerstag. Lass uns mal nicht zu sehr in die Glaskugel gucken und lieber mal schnell die Spieler durchgehen, die überhaupt in Frage kommen. Und du sagst ganz kurz ja oder nein. Also ich glaube, bei Felix Metscher und Marius Wolf sind wir uns einig, die werden wahrscheinlich eher nicht dabei sein. Oder siehst du es anders?
Nein, da gehe ich mit. Die werden keine Chance haben.
Ja, dann kommen wir mal auf die Innenverteidigung zu sprechen. Die ist ja durchaus sehr, sehr spannend, weil es ja auch intern beim BVB oft so ein Kampf um diese Rangfolge geht. Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Mats Hummels.
Ja, also Nico Schlotterbeck hat sich ja selbst jetzt auch geäußert bei den Kollegen der Ruhrnachrichten, ist bislang von Nagelsmann noch nicht nominiert worden. Und ich glaube auch, dass es, kann falsch liegen, aber ich fürchte aus seiner Sicht, dass es auch keine Nominierung mehr geben sollte. Ich glaube nicht, dass er jetzt dabei ist. Und wenn er jetzt nicht dabei ist, dann wird es sicherlich, wenn kein Wunder passiert, sehr, sehr schwer für ihn. Niki Süle, jetzt tatsächlich wieder endlich in einer besseren Verfassung. Also dem würde ich durchaus noch Chancen einräumen. Und ich bin mir immer noch nicht schlüssig, was Mats Hummels angeht. Also da habe ich irgendwie überhaupt kein richtiges Gefühl, muss ich sagen.
Ja. Ja, also mein Gefühl würde mir eher sagen, ja, er nimmt ihn mit, weil ich glaube, er hält sehr hohe, sehr, sehr große Stücke auf ihn. Irgendwie würde ich es mir auch wünschen, weil ich finde, gerade so im Spielaufbau haben wir ja schon angesprochen, ist er einfach wahnsinnig stark. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Und dann gucken wir mal, wer da das Rennen macht. Lass uns weitergehen. Emre Can, Marco Reus, Julian Brandt im Mittelfeld, Karim Adeyemi vielleicht noch. Ich muss sagen, hauen mich alle gerade nicht von den Socken, eher noch Julian Brandt. Wie ist deine Einschätzung?
Ja, also so würde ich das auch sehen. Ich meine, schauen wir uns doch mal das Mittelfeld der Nationalmannschaft an. Es gibt viele Probleme, aber ich glaube, man hat Ilkay Gündoğan, man hat Wirtz, man hat Musiala, die drei sind gesetzt, plus Toni Kroos auch.
Ja.
Diese Rückholaktion, die hat er ja jetzt auch öffentlich gemacht. Also insofern, da wird es sehr, sehr schwer hereinzukommen. Dann hat man noch einen Leon Goretzka. Also Julian Brandt, glaube ich, könnte noch, wenn er tatsächlich jetzt noch richtig performt, eventuell Chancen haben. Die anderen fürchte ich eher nicht.
Ja, sehe ich auch so. Und dann, glaube ich, haben wir noch zwei auf der Liste, die theoretisch in Frage kommen. Das ist einmal Youssoufa Moukoko und Niklas Füllkrug. Ich glaube, Niklas Füllkrug, der ist wahrscheinlich der gesetzt ist in der Nationalmannschaft, der von den Dortmundern auf jeden Fall mit dabei sein wird. Ich glaube, das können wir hier und heute schon sagen. Und ja, Youssoufa Moukoko eher noch nicht.
Ja, genau. Youssoufa Moukoko eher noch nicht. Sprechen wir jetzt Füllkrug, Moukoko, beides Mittelstürmer. Karim Adeyemi, ist er auch offensive Außenpositionen sicherlich eine Alternative, aber eher auch nicht. Man muss sich dann auch immer noch mal anschauen, wie sehen die Alternativen aus, und dafür haben sie einfach, gerade was Moukoko angeht und auch Adeyemi angeht, der kommt zwar jetzt aus der Verletzung, hat sich auch so ein bisschen in die Nesseln gesetzt beim DFB durch seine U21-Absage, also da sehe ich keine Chancen. Füllkrug ist gesetzt, ich glaube, er hat seinen Kaderplatz sicher, und ich glaube auch, dass er gute Chancen hat, regelmäßig bei der EM zu spielen, weil die einzige Alternative jetzt als klassischer Mittelstürmer wäre dann möglicherweise Undav. Die anderen, Thomas Müller, Chris Führig, sind ja auch eher, sagen wir mal so, ja, fast eher offensive Mittelfeldspieler. Also Füllkrug, der wird dabei sein. Der kann EM-Geschichte schreiben.
Inwiefern?
Ja, wenn er zu Hause gut liefert, gut performt und trifft beim Turnier im eigenen Land,
ach so, meinst du,
kannst du dich unsterblich machen. Ja?
Okay, ich dachte jetzt schon vorab, wenn er nominiert wird, aber ja, du hast absolut recht. Und er hat ja auch eine sensationelle Quote in der Nationalmannschaft. Hat er ja das ein oder andere Mal auch sehr genau. Selbstbewusst betont.
Zur Not erfindet er noch ein Tor dazu.
So ist es. Dann, Olli, halten wir fest, zwei Spieler werden aller Voraussicht nach auf jeden Fall mit dabei sein. Niki Süle und Füllkrug bei den anderen. Ja, das sind alles so ein Stück weit auch Wackelkandidaten. Könnte aber durchaus sein, dass vielleicht dann auch noch ein dritter, vierter oder auch fünfter BVB-Profi es ins Aufgebot von Julian Nagelsmann schaffen. Nächste Woche sind wir schlauer. Wir beobachten das natürlich am Donnerstag. Ha, genau.
In diesem Sinne, das war die Dortmund-Woche, und ja, am Ende bleibt mir nur zu sagen, euch allen eine schöne Woche.
Ciao.